Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Sofa und die Steuer. Mein Name ist Caroline und heute sitze ich nicht wie sonst mit meiner Mutter auf dem virtuellen Sofa, sondern ich habe einen Gast. Und zwar ist Sebastian Schäfer von den Grünen zu Gast bei uns. Hallo Sebastian.
Hallo Caroline.
Es freut mich riesig, dass du mit dabei bist. Und meine erste Frage an dich natürlich, wer bist du eigentlich?
Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Nein, ich bin 42, habe zwei Kinder, bin verheiratet, bin im Brotberuf Referatsleiter im Finanzministerium in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Bin dort zuständig für Bundesrat und Bundesangelegenheiten, das heißt hauptsächlich für Steuergesetzgebung, aber für alles, was mit Länderfinanzen zu tun hat. Und kandidiere in diesem Bundestagswahlkampf für die Grünen in Baden-Württemberg im Wahlkreis Esslingen. Und bin in Baden-Württemberg auch auf der Liste der Grünen, der Bundestagsliste, auf Platz 17. Ja, und mache zurzeit heiße Phase des Wahlkampfs, quasi Tag und Nacht Wahlkampf und freue mich aber natürlich auch sehr, dass ich bei eurem Podcast mit dabei sein darf.
Wir werden jetzt heute einen Blick auf das Wahlprogramm der Grünen werfen und was die Grünen beim Thema Steuern ändern möchten. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, die erste Frage: Was läuft denn aus Sicht der Grünen im deutschen Steuersystem bisher gut?
Also unser Steuersystem zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass es progressiv gestaltet ist. Das heißt, Menschen mit hohen Einkommen müssen mehr Steuern bezahlen, auch anteilig mehr Steuern bezahlen als Menschen mit niedrigem Einkommen. Also diese Orientierung, die ja insbesondere im Einkommensteuerrecht verankert ist, die halten wir grundsätzlich für absolut richtig. Auch die Ansätze, die es gibt im Bereich der ökologischen Besteuerung, sind erstmal richtig. Aber Stichwort CO2-Abgabe, da gibt es natürlich viele Dinge, an die wir jetzt ran müssen, wenn wir was für einen effektiven Klimaschutz tun wollen und vor allem, wenn wir als Staat diesen Klimaschutz auch unterstützen wollen mit Geld, das heißt finanzieren.
Da hast du jetzt schon den ersten Punkt angesprochen, den ihr verändern möchtet. Dementsprechend hier auch direkt die Nachfrage: Was sind denn die großen Bereiche, die die Grünen verändern möchte?
Also ganz zentral ist das erstmal der Klimaschutzbereich, dass wir eben den CO2-Preis, den haben wir vor 2 Jahren beschlossen. Und damals war es so, dass die Bundesregierung einen Vorschlag gemacht hat, pro Tonne CO2 10 Euro Besteuerung, also bei Benzin, bei Gas. Und da haben wir Grüne von Anfang an gesagt, dass wir damit nicht die Lenkungswirkungen erreichen, die wir da ökologisch brauchen. Der Vermittlungsausschuss hat sich dann auf grünen Druck hin auf 25 Euro pro Tonne geeinigt. Aber wir sehen, dass wir mit dem Betrag einfach nicht hinkommen, was die Lenkungswirkungen angeht. Das heißt, der Anreiz für die Menschen, wirklich sich klimafreundlicher zu verhalten, ist damit noch nicht ausreichend. Das heißt, das ist ein Baustein, an den wir wirklich ran wollen. Wir wollen den CO2-Preis deutlich erhöhen. Das hat aber natürlich eine Kehrseite. Damit wird Benzin, damit wird Diesel, damit wird Gas, Heizöl teurer. Die Dimensionen sind ungefähr 15 Cent pro Liter, 16 Cent pro Liter, wenn man das runterrechnet, bei Gas entsprechend äquivalent. Also müssen wir hier einen sozialen Ausgleich schaffen. Und das ist der Kern unseres Gedankens, ist hierbei, dass wir ein Energiegeld den Menschen auszahlen wollen, und zwar allen Erwachsenen genauso wie Kindern. Größenordnung liegt dabei bei etwa 75 Euro, damit wir das, was wir aus dem CO2-Preis erlösen, den Menschen eben wieder zurückgeben, und zwar in einer Weise, die dann denjenigen besonders zugutekommt, die sich klimafreundlich verhalten. Und wenn wir uns das angucken, sind es meistens Menschen mit geringeren Einkommen. Die haben nämlich kleinere Wohnungen, die haben kleinere Autos oder gar kein Auto. Ja, während die Menschen mit großen Autos, mit großen Häusern dann da eine Mehrbelastung tragen müssen. Also das ist im Bereich des Klimaschutzes der zentrale Baustein, den wir da sehen. Aber darüber hinaus wollen wir auch an den Einkommensteuertarif. Da glauben wir, dass wir gezielte Entlastungen insbesondere für Familien brauchen, für Menschen mit kleineren Einkommen brauchen. Aber wir sehen eben auch, dass der Staat seine Finanzierung braucht und wollen das nicht so wie andere Parteien irgendwie finanzieren, sondern wir sagen ganz gezielt, dafür müssen Menschen mit sehr hohen Einkommen ein bisschen mehr bezahlen. Die Dimension liegt da ungefähr, wenn man Single-Einkommen sieht, zu versteuerndes Einkommen, 150.000 Euro würden unsere Pläne da eine Mehrbelastung von 1.500 Euro pro Jahr bedeuten.
Ein Punkt, du hast es gerade schon so ein bisschen bei der Einkommensteuer angesprochen. Was im Wahlprogramm bei euch aufgeführt ist, ist eine Änderung im Ehegattinnen- und Ehegattensplitting und der Familientarif. Kannst du da etwas genauer zu sagen?
Ja, also da ist es ganz wichtig, dass die Änderung, die wir vorhaben, nur für Ehen gilt, die in der Zukunft geschlossen werden. Also für alle Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit, die auch in der Familie eben ihre Lebensentscheidungen getroffen haben, wer arbeitet, wie viel, wie wird es zwischen den Partnerinnen und Partnern aufgeteilt, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Also es geht um künftige, also Neuehen, die geschlossen werden. Und da sehen wir, und das deckt sich mit der Sozialforschung, dass wir eben durch dieses Ehegattensplitting in Deutschland immer noch die Situation haben, dass wir die Anreize zu niedrig setzen, dass meistens sind es Frauen einfach dadurch weniger arbeiten, als sie das eigentlich könnten, was natürlich Folgen hat, dann auch später für die Rentenkasse, weil da die Einzahlungen niedriger sind. Aber damit sich eben alle Leute darauf einstellen können, soll das nur für neu geschlossene Ehen gelten. In der Familienfinanzierung setzen wir auf die Kindergrundsicherung. Im Moment ist es ja so, alle bekommen Kindergeld und am Ende des Jahres guckt das Finanzamt aber sich nochmal den sogenannten Kinderfreibetrag an. Und wenn man ein sehr gutes Einkommen hat, profitiert man von diesem Kinderfreibetrag stärker als vom Kindergeld, sodass also Familien, in denen das Auskommen schon sehr gut ist, da nochmal besonders gefördert werden. Und das halten wir sozialpolitisch und vom Teilhabegesichtspunkten her für falsch. Wir wollen das vom Kopf auf die Füße stellen und den Kindern in den ärmeren Familien da einfach mehr Geld zur Verfügung stellen. Auch dass da kein Antragswust mehr für die Familien zu bewältigen ist, sondern das soll einfach viel einfacher werden. Und das Geld soll eben gezielt dort ankommen, wo es wirklich gebraucht wird.
Das heißt, das Ehegattensplitting, wenn ich das richtig verstanden habe, plant ihr in der jetzigen Form abzuschaffen für neue Ehen?
Nur für neue Ehen, genau. Aber es gibt verfassungsrechtlich immer einen Anteil, der für den Lebensbedarf der Partnerin, des Partners berücksichtigt werden muss. Also das ist auch keine vollständige Abschaffung. Das sind dann etwa 12.000 Euro, die da immer noch als Freibetrag zu werten sind, zu nutzen sind. Das ist eben verfassungsrechtlich vorgegeben. Und das wollen wir selbstverständlich nicht abschaffen, sondern nur den Teil, der darüber hinausgeht.
Wir sprechen ja gerade schon über Einkommensteuer, deswegen jetzt direkt mal die Frage der Spitzensteuersatz. Was genau plant ihr damit zu ändern?
Ja, also da habe ich eine etwas eigene Sicht auf die Dinge, die sich auch ganz leicht von dem unterscheidet, was in unserem Programm steht. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen werden, das dazu führen wird, dass wir den Soli abschaffen müssen. Und jetzt stehen wir eben vor der politischen Frage, ob wir den Soli einfach so abschaffen wollen. Das würden 10 Milliarden Euro Mindereinnahmen für den Bundeshaushalt bedeuten. Das würde gleichzeitig aber eine Steuersenkung von 10 Milliarden Euro für die Menschen in unserem Land bedeuten, die die höchsten Einkommen haben. Und das halte ich nicht für gerecht, das hält meine Partei nicht für gerecht, wobei wir im Wahlprogramm keine dezidierte Aussage zum Soli treffen. Aber wir sind eben der Meinung, wir müssen durch eine Tarifreform das Geld, was dem Bundeshaushalt da verloren gehen würde, auf das können wir nicht verzichten. Und entsprechend müssen wir den Tarif korrigieren. Ich habe die Dimension angesprochen, 1.500 Euro Mehrbelastung bei 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Wir wollen den Tarif strecken im Bereich der sehr hohen Einkommen bis auf 49%. Dafür soll es aber entsprechend im unteren Bereich, im Parteiprogramm ist der Vorschlag, das über den Grundfreibetrag, eine Erhöhung des Grundfreibetrags zu machen, eine Senkung geben.
Dann würde ich mal einen Blick auf ein paar andere Themen, nicht nur die Einkommensteuer, werfen. Und zwar gibt es eine geplante Finanztransaktionssteuer. Was plant denn da die Grünen mit Blick auf die Finanztransaktionssteuer?
Ja, also da geht es darum, im Promillebereich eben Wertpapiertransaktionen an den Börsen steuerlich zu belasten, aber im Promillebereich, ja, um insbesondere in der Hochfrequenzspekulation da die Spekulation zu dämpfen, wenn jemand langfristig für die Altersvorsorge Aktien kauft, dann wird er da nur in einem ganz, ganz geringen Maß betroffen. Also die Zielgruppe ist da ganz klar der Hochfrequenzhandel. Es ist aber auch klar, dass so eine Transaktionssteuer nur funktionieren kann, wenn sie nicht nur an den deutschen Finanzmärkten, an der Stuttgarter, Frankfurter oder Berliner Börse erhoben wird, sondern an den europäischen Börsen, weil es sonst natürlich Ausweichreaktionen gibt. Im Binnenmarkt können wir ja auch als Privatanleger, da muss man gar kein Profi sein, überall handeln mit zwei Klicks. Ja, insofern macht es nur Sinn in einem europäischen Zusammenhang.
Und das ist aber auch dann das Ziel, dass man mit den anderen europäischen Staaten da sich auf einen
Weg einigt. Ich meine, wir sind an der Debatte lange dran. Ja, das hat bisher nicht geklappt. Jetzt haben wir den Brexit. Das heißt, die Briten, die das immer sehr stark gebremst haben, sind nicht mehr mit dabei. Ja, da gibt es auf europäischer Ebene sicher neue Chancen. Aber das bleibt ein sehr schwieriges Projekt, wäre aber sehr wichtig, weil wir durch den Hochfrequenzhandel eben auch eine Destabilisierung der Finanzmärkte immer wieder erleben. Wir brauchen aus meiner Sicht wirklich auch eine neue Aktienkultur in unserem Land. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen da an den Produktionsfortschritten in unserer Wirtschaft beteiligt sind, am Produktivkapital teilhaben. Aber wenn das im Promillebereich ist, schadet das einer solchen Aktienkultur nicht, weil die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger eben nur in ganz, ganz geringem Maße davon betroffen werden.
Was planen die Grünen mit Blick auf die Erbschaftssteuer?
Also im Wahlprogramm sprechen wir uns für eine Vermögenssteuer aus als eine mögliche Maßnahme bei der Vermögensbesteuerung, die in Deutschland im europaweiten Vergleich, auch im OECD-Vergleich sehr gering ist, voranzukommen. Das brauchen wir ein Stück weit für den gesellschaftlichen Ausgleich. Da gibt es aber in der Partei verschiedene Stimmen. Ich gehöre auch, wie unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, wie unser Finanzminister in Baden-Württemberg, zu denjenigen, die da die Vermögenssteuer eher kritisch sehen. Die ist mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden, weil eben das gesamte Vermögen bewertet werden muss. Wir halten da die Erbschaftssteuer für die interessantere Alternative. Die wurde zuletzt 2016 auch nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts reformiert. Das finde ich in Deutschland sehr bedauerlich, dass wir Steuergesetzgebung immer nur dann machen, wenn das Verfassungsgericht wieder es anmahnt und uns die politische Kraft fehlt, es auch als Gesetzgeber mal dann zu tun, bevor das Verfassungsgericht da was gesagt hat. Aber zurück zur Frage, Erbschaftssteuer. Ganz zentral aus unserer Sicht ist, dass wir weniger Verschonungstatbestände, wie das technisch heißt, also weniger Fälle haben, in denen gar keine Erbschaftssteuer anfällt, sondern zum Beispiel zu einem System kommen einer Flatrate, also auch für die Unternehmen. Und das ist der kritische Fall, wenn Unternehmen in die nächste Generation übergeben werden, dass da einfach eine hohe Planbarkeit da ist und dann eher ein etwas geringerer Steuersatz, als er im Moment anfällt, aber dann eben ohne Schonbereich. Mit der Möglichkeit, wir wollen die Unternehmen natürlich nicht überfordern. Das heißt, die sollen das wirklich aus ihren Gewinnen bezahlen und nicht aus ihrer Substanz. Das heißt, da geht es auch darum, dann Stundungsmöglichkeiten einzuführen. Und damit glauben wir, dass wir zum einen der Gesellschaft gerechter werden, ja, weil dann diejenigen, die wirklich viel Vermögen haben in unserer Gesellschaft, ein bisschen stärker sich beteiligen am Gesamtwohlstand. Und gleichzeitig wollen wir die Unternehmen aber nicht, gerade die mittelständischen Unternehmen, nicht überfordern, weil wir natürlich die Wirtschaftskraft, die Innovationskraft unserer Unternehmen da brauchen, die am Ende die Arbeitsplätze in unserem Land zur Verfügung stellen.
Und auf persönlicher Ebene, also wenn meine Mama mir jetzt ihr Häuslein schenken oder vererben würde und das den aktuellen Freibetrag von, ich glaube, 400.000 Euro bei Kindern überschreiten würde, würde sich da was ändern aus Sicht der Grünen?
Also was wir diskutieren, bezieht sich eher auf Unternehmensvermögen. Im Bereich der privaten Vermögen sind die Regelungen so, wie sie sind, auch mit den Freibetragsbegrenzen aus unserer Sicht okay. Es geht uns nicht darum, Omas Häuschen da jetzt der Erbschaftssteuer zu unterwerfen, keineswegs.
Die Grünen planen eine Anzeigepflicht von Steuersparmodellen. Kannst du da ein bisschen näher was zu erzählen?
Eine solche Anzeigepflicht besteht bereits im Bereich internationaler Steuergestaltungen. Sehr beliebt waren diese Gestaltungen in der Vergangenheit. Und da haben wir am Ende als Staat eben immer wieder das Problem gehabt, dass da Steuern vermieden worden sind und wir zu lange gebraucht haben, um dann als Gesetzgeber da wieder hinterherzugehen, neue Steuergesetzgebungen zu machen, die eben diese nicht intendierten Steuersparmodelle dann wieder verboten haben. Und um da in die Vorhand zu kommen, haben wir das schon, also auch gemeinsam mit der Union und der SPD, für den internationalen Bereich beschlossen. Wir glauben aber auch, dass es das für nationale Konstruktionen braucht. Ich meine, wir alle sind die Leidtragende von Konstruktionen wie Cum-Ex, Cum-Cum. Da geht es ja in die Milliarden, was da an Steuern letztlich vermieden wurden, also Steuern, die der Allgemeinheit hätten zugutekommen sollen. Und um da einfach ja als Staat auch robuster aufzutreten, helfen uns diese Anzeigepflichten, weil wir dann ein Stück weit Waffengleichheit herstellen können. Das ist natürlich eine intensive Debatte, die wir da mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern darüber führen. Aber es zeigt sich eben im internationalen Bereich, dass das sehr gut funktioniert. Und auch das Bürokratiemonster-Argument sehe ich da im Kern nicht, weil gleichzeitig haben ja dann die Steuerzahlenden auch sehr frühzeitig eine Orientierung, was eben möglich ist und was nicht möglich ist.
Dann hattest du ganz zu Anfang ja bereits über die Besteuerung von CO2 gesprochen. Gibt es da noch weitere Pläne von euch, weitere ökologische Steuerreformen zu tätigen?
Ja, also gerade im Bereich der Mobilität, wenn es um die Kfz-Steuern geht, sehen wir da großen Handlungsbedarf. Da hat die Große Koalition, da hat Olaf Scholz leider bei der letzten Reform die Dinge ziemlich verschleppt. Ein SUV zahlt jetzt 75 Euro mehr Steuern im Jahr als vorher, wenn es einen großen Motor hat. Da halten wir auch die Lenkungswirkung für viel zu gering. Ich will aber vielleicht ein plastischeres Beispiel geben, Hybridfahrzeuge. Da kann man das nämlich das Problem sehr schön aufzeigen. Im Moment ist es ja so, bei der Dienstwagenbesteuerung, wenn man von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommt, muss man den, wenn es ein Verbrenner ist, mit 1% des Neuwerts pro Monat als zusätzliches Einkommen versteuern. Wenn der Arbeitgeber aber einen Hybridwagen zur Verfügung stellt, ist es nur 0,5%. Und wenn es ein E-Auto ist, sind es nur 0,25%. Und bei den Hybriden ist halt das Problem, also die werden eben nur zur Hälfte besteuert. Gleichzeitig ist überhaupt nicht ausgemacht, dass diese Autos tatsächlich ökologisch sinnvoll benutzt werden, sprich mit Ökostrom getankt werden und hauptsächlich elektrisch dann bewegt werden. Die durchschnittliche Fahrstrecke, die ein Auto in Deutschland zurücklegt, sind 50 Kilometer am Tag. Da würde der Strom in so einem Hybridfahrzeug allemal dafür ausreichen. Das heißt, wenn man das im Sinne der Förderung nutzen würde, könnten wir damit wirklich einen Fortschritt machen beim Abbau klimaschädlicher Emissionen. Jetzt ist es aber, wenn wir in die Realität gucken, leider meistens nicht der Fall, dass die Menschen wirklich diese Autos immer wieder laden. Und da sagen wir, das kann die Werkstatt, kann der TÜV ohne weiteres auslesen. Und diesen Steuervorteil soll es nach wie vor geben, aber nur, wenn das Auto wirklich elektrisch bewegt wurde. Entsprechend wollen wir dann auch bei den Verbrennern, die ja immer noch zugelassen werden, im Moment etwa 75% der Neuzulassungen sind immer noch Verbrenner, wollen wir bei den Verbrennern deutlich, deutlich höher besteuern, wenn diese Verbrennerfahrzeuge viel Benzin brauchen, um da, wir sprechen da von einem Bonus-Malus-System, um dann mit diesen Mitteln auch den Ausbau von einer kostengünstigen Elektromobilität, also gerade kleineren Fahrzeugen, die dann auch für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu erwerben sind, weiter zu unterstützen. Also die klimaschädlichen Emissionen sollen so zu bezahlen sein, dass sie die klimafreundlichen Technologien unterstützen, damit wir da zu anderen Finanzkreisläufen kommen. Da gehört dann auch das Fliegen dazu. Es geht also nicht darum, das Fliegen zu verbieten, aber es geht darum, dass das Fliegen die ökologischen Schäden, die dadurch einfach anfallen, dass die im Preis berücksichtigt werden. Es ist aber immer in Verbindung zu denken mit einer Verkehrswende. Also wenn wir attraktive Zugstrecken neu bauen, dann können wir damit schnelle Emissionsreduzierungen erreichen, weil die Menschen dann automatisch umsteigen. Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel die Strecke München-Berlin. Der fährt jetzt seit ein paar Jahren wirklich ein schneller ICE und prompt steigen die Leute, die auf dieser Strecke unterwegs sind, vom Flugzeug in den Zug um. Also das funktioniert sehr gut und dafür braucht man keine Verbote. Ein Punkt, den ich vielleicht da noch abschließend ansprechen will, sind die klimaschädlichen Subventionen. Das Umweltbundesamt beziffert die klimaschädlichen Subventionen auf ungefähr 50 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist also ziemlich pervers, dass wir Geld dafür ausgeben, als Staat unser Klima weiter zu schädigen. Ja, das heißt, da wollen wir ganz dringend dran. Da geht es zum Beispiel um den Vorteil, den der Diesel bei uns gegenüber dem Benzin hat in der Besteuerung. Also der Diesel wird wesentlich geringer besteuert als das Benzin. Das wollen wir abschaffen. Aber das wollen wir nicht auf einmal abschaffen, sondern planbar in zum Beispiel 10 Jahren. Ja, weil wir haben bisher, und da müssen wir mit unserer Bevölkerung dann schon fair umgehen, eben auf diesen Diesel sehr stark gesetzt als Klimaschutztechnologie. Wir sehen aber, es ist kein echter Klimaschutz, ja, und deshalb müssen wir da langsam, aber stetig ran und eben da auch zu Preisen kommen, die die ökologische Wahrheit sagen. Und das gilt ja auch für andere klimaschädliche Subventionen, die es noch gibt, wenn Rohöl eingesetzt wird in der chemischen Produktion. Da fällt keine Besteuerung an. Also da haben wir wirklich, wirklich viel zu tun.
Das wusste ich persönlich gar nicht, dass so viel Geld sogar noch in die Subvention von klimaschädlichen Dingen fließt. Also sehr nachvollziehbar, dass ihr da was ändern möchtet. Dann meine letzte Frage an dich, Sebastian. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne abschließend mitgeben möchtest?
Ja, klar. Klimaschutz ist eine große Chance für unser Land. Wir können damit die globalen Märkte wirklich weiter erobern. Wir können damit die industrielle Wertschöpfung in unserem Land halten. Klimaschutz passiert aber nicht von alleine. Dafür müssen wir wirklich was machen. Und dafür müssen wir alle was tun. Das kann der Staat nicht alleine, das kann die Wirtschaft nicht alleine, das können die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Verbrauchsverhalten nicht alleine. Da müssen wir alle zusammenhelfen. Das ist eine epochale Aufgabe, das ist eine Generationenaufgabe. Aber es geht um die Freiheit unserer Kinder, ihre Welt noch gestalten zu können und nicht nur mit Katastrophenabwehr beschäftigt zu sein. Deswegen lohnt sich das. Und deshalb sollten wir diese Bundestagswahl auch zu einer Klimawahl machen.
Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für deine Zeit und die ganzen Informationen, die du uns hier gegeben hast. Und dann wünsche ich ganz viel Erfolg bei der Bundestagswahl.
Vielen Dank, Caroline. Hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. Alles Gute.